Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Hier in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria haben wir schon viel über die Pflichten der Kinder gegenüber ihren Eltern geredet. Nun wollen wir uns noch einmal besonders den elterlichen Aufgaben zuwenden, denn auch die Pflichten der Eltern kommen im Katechismus nicht zu kurz. Ich freue mich sehr, dass heute Maria und Josef Grandi bei uns zu Gast sind. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr und Frau Grandi.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Josef und Maria Grandi sind Mitglieder der Schönstattbewegung aus Rehling und haben sich schon 1984 an eine Schönstatt-Familiengruppe angeschlossen. 1993 bis 2002 waren sie auch verantwortliche Familie für die Schönstatt-Familienbewegung in der Diözese Augsburg. In Katechismus Nummer 2221 nennt der Katechismus an erster Stelle die Pflicht zur Erziehung. Was genau macht denn Erziehung aus, Familie Grandi?
Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, der ja in jungen Priesterjahren Spiritualin in einem Studienheim für Gymnasiasten war, also geistlicher Begleiter und Ansprechpartner in allen Fragen und Nöten der jungen Leute, hat einmal das Wort geprägt: Erziehen ist Diener fremder Eigenart. Was meint er damit? Diesem Wort liegt einmal zugrunde, dass jeder Mensch als einzigartiger Mensch von Gott geschaffen wurde, dass jedem Menschen seine ganz besonderen Fähigkeiten bei seiner Geburt mitgegeben wurden und dass es nun Aufgabe der Eltern ist, erstens diese Fähigkeiten zuerst einmal zu erkennen, zweitens diese Fähigkeiten zu respektieren und drittens diese Fähigkeiten im Kind zu fördern und zum Guten hin zu entwickeln. Dies ist für Eltern nicht immer ganz leicht, da wir oft als Eltern ganz konkrete Vorstellungen haben, was aus unseren Kindern werden sollten. Denken Sie nur an einen Betriebsinhaber, der in seinem Sohn oder seiner Tochter seinen Nachfolger sieht. Und nun hat der vorgesehene Nachfolger mit dem Betrieb und der damit verbundenen Tätigkeit gar nichts am Hut, sondern möchte zum Beispiel vielleicht Künstler werden. Willi Fehrmann hat dies in seinem Jugendbuch »Der lange Weg« des Lukas B. sehr anschaulich beschrieben, auch mit allen seinen negativen Konsequenzen, als der Vater nicht einsehen wollte, dass sein Sohn halt für seine Nachfolge nicht geschaffen ist. Ich glaube, wenn dieser Respekt vor der Eigenart des Kindes gewahrt bleibt, dann ist schon einmal eine große Erziehungshürde genommen. Natürlich haben unsere Kinder auch Fehler oder machen Fehler, und da ist es wichtig, mit den Kindern über diese Fehler ehrlich, ernst und offen zu reden, aber das Kind nicht zur Schnecke zu machen. Ein Beispiel: Das Bayerische Sozialministerium hat vor einigen Jahren eine Broschüre rausgegeben, so als Hilfe für Eltern, deren Kinder drogenabhängig sind. Titel: Ecstasy, was nun? Ecstasy, was tun? In dieser Broschüre wird auch beschrieben, was diese Jugendlichen denn von ihren Eltern erwartet hätten. Und sie sagten, das Schlimmste war, dass unsere Eltern dazu überhaupt nicht Stellung genommen haben. Sie hätten erwartet, dass ihre Kinder ihnen sagen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Sie hätten erwartet, dass sie ihnen sagen, wo das hinführen kann. Aber nicht, dass sie gar nichts sagen. Und die Eltern, die hatten Angst, wenn sie dazu was sagen, wenn sie die Kinder darauf ansprechen, dass ihnen die Kinder davonlaufen und dass sie sie überhaupt nicht mehr ansprechen können. Also ich muss mit den Kindern natürlich ehrlich auch über diese Probleme reden, keinen Druck ausüben, aber sagen, was mein Empfinden, was meine Vorstellung dazu ist.
Und das Letzte ist, ich muss das Kind auch noch groß sehen und dies muss das Kind auch spüren, wenn es in seinen Leistungen versagt oder dem nicht gerecht wird, was ich mir vorgestellt habe. Dies ist ein großes Problem in unserer heutigen Zeit, wo zum Beispiel von jedem Kind erwartet wird, dass es das Gymnasium absolviert und besteht. Hier sollten sich die Eltern auch klar zu ihrem Kind bekennen, wenn die schulische Laufbahn nicht so toll ist. Natürlich muss ich von dem Kind auch erwarten, dass es leistungsbereit ist, aber das geht umso besser, wenn ich das Kind in seiner Persönlichkeit respektiere und seine Leistungen anerkenne. Lob ist immer motivierend. Der Ausdruck "Aus dir wird wohl nie was Richtiges" wird genau dies fördern. Das wirkt demotivierend und zerstört die seelische Kraft des Kindes.
Die Eltern sollen die Kinder als Kinder Gottes achten, so lehrt es die Kirche. Das ist natürlich auch ein hoher Anspruch. Eltern stehen ja immer wieder in der Gefahr, sich in den Kindern selbst zu verwirklichen oder sie wie ein Eigentum zu behandeln. Wie haben Sie denn als Eltern gelernt, Ihre Kinder mit Würde zu sehen?
Wir haben sicher anfangs möglicherweise auch die gleichen Fehler gemacht, wie viele anderen Eltern auch, indem wir viel von uns in sie hineinprojizieren wollten. Aber wir haben auch gemerkt, dass unsere Kinder auch anders sind als wir und haben gesehen, dass dieses Hineinprojizieren nicht ganz funktionieren kann. Und über die Schönstattbewegung, in dem Eintauchen der Gedankenwelt von Schönstatt und Pater Kentenich, hat sich unsere Sicht doch geändert und wir haben versucht, dies umzusetzen. Dies setzt eben drei Sichtweisen voraus. Erstens: Meine Kinder sind anders als ich, aber ebenso wertvoll, auch wenn sie nicht in allem in unsere Fußstapfen treten. Und zweitens, wenn ich ein von Gott geliebtes Kind bin, dann natürlich auch meine Kinder. Und letztlich, meine Kinder sind nicht mein Eigentum, sondern sind mir von Gott übergeben, dass ich sie zu ihm hinführe. Wenn dies dann nicht immer unserer Meinung nach richtig funktioniert hat, wir also etwas ratlos daneben stehen, wenn die Kinder etwas getan haben, womit wir nicht ganz einverstanden waren, oder wo wir eine Gefährdung sahen, wo wir aber das Handeln nicht beeinflussen konnten, dann war da immer der Gedanke: Lieber Gott, jetzt musst du dafür sorgen, dass hier nichts schief läuft. Du hast ja mehr Macht und Möglichkeiten als ich. Ich übertrage dir jetzt die Verantwortung. Ein Beispiel, das uns eine Mutter mal erzählt hat: Deren Sohn war ein begeisterter Motorradfahrer. Sie war nicht ganz einverstanden damit. Er hat auch eine schnelle Maschine gehabt und ist dann natürlich auch flott gefahren damit. Und immer, wenn er aus dem Hof rausgefahren ist, dann hat sie gesagt: Lieber Gott, jetzt musst du weiter auf ihn aufpassen. Ich kann nicht dabei sein.
Ein Vorrecht der Eltern laut Katechismus Nummer 2225, das mit der Gotteskindschaft in enger Verbindung steht, ist das Recht darauf, die Kinder zu evangelisieren. Das heißt, dass die Eltern den Kindern möglichst früh den Glauben nahebringen dürfen und auch sollen. Aber das ist ja heute nicht mehr ganz unumstritten. Viele Leute sagen sogar, dass es Vereinnahmung bzw. Gehirnwäsche ist, Kinder zum Glauben zu erziehen. Manche Familien taufen ihre Kinder auch nicht mehr, um ihnen später die Entscheidung zu lassen. Wie sehen Sie denn diese Diskussion?
Also man kann die Kinder nicht im wertfreien Raum, also ohne Glauben, erziehen. Das wäre gerade so, als würde ich ein Schiff auf dem weiten Ozean ohne Kompass oder GPS steuern wollen. Da werde ich nie an ein Ziel kommen, da ich keine Richtung bestimmen kann. Erst wenn ich eine Richtung kenne, kann ich andere Richtungen auch bestimmen. Heißt, erst wenn dem Kind eine bestimmte Werterichtung vermittelt wurde und es diese Werte auch verinnerlicht hat, kann es sich dafür oder auch für eine andere Richtung entscheiden. Natürlich muss ich dann respektieren, wenn es aus voller Überzeugung eine andere Richtung einschlägt. Wir denken da an die Edith Stein, die ja im jüdischen Glauben erzogen worden ist und dann zum katholischen Glauben konvertiert hat. Für ihre Mutter war das sehr, sehr schmerzlich, aber sie hat es respektiert. Übrigens erziehen keine Eltern ihre Kinder wertfrei oder sagen wir glaubensfrei. Denn auch diese Eltern vereinnahmen ihre Kinder, auch wenn sie etwas anderes behaupten. Auch diese Eltern geben ihren Kindern einen Wertekodex mit auf den Weg, eben den, den sie selbst verinnerlicht haben, aber einen vielleicht ohne Gott. Aber warum soll ich meinem Kind Gott nehmen? Dieser Gedanke, der im menschlichen Denken angelegt ist, Beweis dafür, Grabstättenfunde, die 50.000 Jahre alt sind, zeigen, dass den Menschen Grabbeigaben beigelegt wurden. Das heißt, dass diese Menschen an ein Weiterleben nach dem Tod und an eine Übernatur geglaubt haben. Das heißt, dieses Glauben an eine Übernatur ist den Menschen zutiefst angelegt, wie ich vorher gesagt habe. Und dann ist es eigentlich nicht ganz sinnvoll, hier zu sagen, ich erziehe mein Kind ohne Glauben. Noch ein Wort zum Taufen. Als Christ glaube ich natürlich auch, dass dem Kind durch die Taufe die Taufgnade vermittelt wird. Etwas Bereicherndes, das, sagen wir es mal ganz salopp, dem Kind gut tut. Warum soll ich meinem Kind diese Bereicherung vorenthalten? Ich frage mich da, glauben denn Christen, die behaupten, die sagen, ich will mein Kind nicht taufen, mein Kind soll das selber entscheiden, glauben die denn nicht mehr an die Taufgnade Gottes, die schon einem kleinen Kind durch die Taufe vermittelt wird?
Vielen Dank. Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit Ehepaar Grandi, die uns über das Familienleben und den Umgang zwischen Eltern und Kindern Näheres erzählen. Nach einer Musikpause unterhalten wir uns jetzt noch, was besonders auch die christliche Erziehung nach Katechismus ausmacht. Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Zu Gast ist diesmal kein Priester, sondern ein Ehepaar, das ganz konkret auch aus den eigenen Erfahrungen mit dem Zusammenleben berichten kann. Wir sprechen mit Maria und Josef Grandi, Mitgliedern der Schönstadtbewegung aus Rehling. Der Umgang von Kindern und Eltern bringt immer wieder Konflikte mit sich. Das haben wir jetzt in dieser Sendung gesehen. Der Katechismus ermahnt die Familien deshalb auch, sich dann, wenn Konflikte auftreten, großmütig zu verzeihen. Aber nicht immer ist das möglich. Welche Hilfe kann ich denn bekommen, wenn ich mit meinen Eltern oder Kindern unversöhnt lebe? Und heißt Verzeihen tatsächlich immer, dass ich danach wieder engen Kontakt pflege?
Konflikte kommen im menschlichen Miteinander einfach vor. Wir sind nun einmal einzigartig in unserer Persönlichkeit, von Gott so geschaffen. Wir haben Ecken und Kanten. Wenn ich diese Tatsache respektiere, dann kann ich schon mal einige Konflikte vermeiden. Ich gestehe meinem Mitmenschen Eigenheiten zu. Leider gibt es auch die Mitmenschen, die den Streit suchen. Da bleibt nur die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen. Aber nun zu den Konflikten in der Familie. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man auf engem Raum eben in einer Familie zusammenlebt. Entscheidend ist dabei, dass wir kompromissbereit sind, dass jeder das Gefühl hat, auch meine Sicht ist zur Geltung gekommen. Zum Beispiel bei der Gestaltung des Sonntagnachmittags. Das ist bei kleinen Kindern noch einfach, vorausgesetzt, die Eltern sind sich einig. Sichtbare Uneinigkeit der Eltern vor den Kindern ist für diese kein gutes Vorbild. Die Eltern schwächen dadurch ihre Position. Bei mehreren und älteren Kindern wird das dann schwieriger. Da kann man dann auch nicht immer darauf pochen, dass alle miteinander das Gleiche tun, zum Beispiel eine Waldwanderung machen oder zum Minigolf spielen gehen. Leichter ist es da manchmal, alle Kinder zu einem Besuch bei den Großeltern zu motivieren vor allem, wenn man da auch noch Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen trifft. Ein Ehepaar sagte uns einmal, leichter ist es für uns, die Kinder am Samstag zum Arbeiten in Haus und Hof zusammenzuhalten, als am Sonntag eine gemeinsame Freizeit zu gestalten.
Aber diese Kompromissbereitschaft müssen wir früh in der Familie einüben. Aber wenn es nun einmal gekracht hat und die Fronten total verhärtet sind, dann, wenn möglich, das Thema aus der Diskussion nehmen und darüber schlafen. Und das Thema wieder anschneiden, wenn die Emotionen auf Normalpegel gesunken sind. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man sich nicht näher kommt. Vor allem bei pubertierenden und erwachsenen Kindern kann das mal vorkommen. Wie geht man mit diesen Verletzungen um? Es sollte nicht sein, dass man sich danach meidet in einer Familie. Man kann natürlich das kritische Thema aus der weiteren Diskussion ausklammern. Aber man sollte als Christ immer versöhnungsbereit sein. Und ich kann und darf natürlich nicht dem anderen meine Meinung aufzwingen wollen. Ich denke da an einen Vater, der seiner erwachsenen Tochter das Elternhaus verboten hat, weil sie eine Partnerschaft mit einem verheirateten Mann eingegangen ist und dies eben gegen seine Wertvorstellungen verstoßen hat. Nachdem er auch nur eine herausgehobene Position in seinem Wohnort hatte, war er wohl der Meinung, dass so etwas in seiner Familie einfach nicht vorzukommen hat. Natürlich heißt Verzeihen nicht, dass ich den Kontakt genauso pflege wie vorher, wenn es dadurch wieder zu Spannungen kommt. Aber ich darf meinem Gegenüber nicht das Gefühl geben, dass ich ihn jetzt verachte oder nicht mehr sehen will. Eine Zeit lang Abstand halten kann auch eine Phase der Normalisierung in der Beziehung bringen. Und letztlich gibt's für uns Christen das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, wo ich mich hinwenden kann, wo ich mich über den Priester an Gott wenden, direkt wenden kann und ihn um Verzeihung bitten kann und dadurch versuchen kann, wieder eine Versöhnung herbeizubringen.
Der Katechismus Nummer 2230 sichert den Kindern auch wichtige Freiheiten zu, wie sie zum Beispiel auch die Charta der Menschenrechte und das Grundgesetz garantieren. So dürfen erwachsene Kinder auf jeden Fall selbst ihren Beruf und den Lebensstand wählen. Das war in der Geschichte aber nicht immer so. Auch in christlichen Ländern gab es lange Zeit erzwungene Ehen und sogar erzwungene Berufungen zum Priestertum oder in den Ordensstand. Wie haben Sie denn in Ihrer Jugend Freiheit erlebt und warum ist Freiheit so wichtig?
Im Galaterbrief 5, Vers 1 schreibt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das heißt also, wir sind als Christen zur Freiheit berufen. Als Christen steht uns also in allen Entscheidungen Freiheit zu. Dies gilt rechtlich gesehen, wie wir schon sagten, für die Menschen ab ihrer Volljährigkeit, denn wie schon vorher erwähnt, liegt bis zur Volljährigkeit die Verantwortung bei den Eltern. Wenn nun Gott uns diese Freiheit geschenkt hat, dann hat kein Mensch das Recht, diese Freiheit einzuschränken. Und Freiheit im Denken und Handeln setzt natürlich die ihm mitgegebenen Fähigkeiten frei. Oder anders ausgedrückt, die Freiheit im Denken und Handeln setzt seine Potenziale frei. Oder noch etwas überspitzter, nur dann wird der Mensch zur Höchstform auflaufen, wenn er in Freiheit handeln kann. Natürlich hat diese Freiheit ihre Grenzen dort, wodurch meine Handlung die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Ich selbst habe als Jugendlicher von Seiten meiner Eltern her sehr viel Freiheit in meiner Berufswahl und in allen wesentlichen Entscheidungen erlebt. Mag sein, dass sie sich manchmal Sorge gemacht haben, ob eine von mir getroffene Entscheidung richtig war, aber es gab nie einen Zwang oder eine Einschränkung in den wesentlichen Entscheidungen.
Auch für mich war und ist Freiheit ganz wichtig. Darum hat mich ein Wort Pater Kentinichs schon bei der ersten Begegnung mit Schönstatt sofort angesprochen. Es heißt: Der liebe Gott will keine Galeerensklaven, er will freie Ruderer. Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, habe ich auch das Empfinden, dass ich mich bei wichtigen Fragen mit meinen Eltern einigen konnte. Sie haben mir Vertrauen geschenkt. Wohl auch deswegen, weil sie selbst auf Gott vertrauten.
Laut Katechismus Nummer 2231 gibt es Menschen, die nicht heiraten, um sich intensiver um Eltern oder Geschwister zu kümmern. Andererseits kann aber die Eheschließung der Kinder auch bedeuten, dass diese weit vorziehen und sie man nur noch selten sieht. Auch Kinder, die in einen Orden gehen, sind einfach nicht mehr nach Belieben verfügbar und darunter leiden dann viele Eltern. Welchen Rat geben Sie denn Familien mit auf den Weg, deren Kinder gerade ihr eigenes Leben beginnen?
Eltern sind oft in Sorge, wenn ihre Kinder ihr eigenes Leben beginnen. Das hängt damit zusammen, dass sie bei ihren Kindern aufgrund ihrer größeren Lebenserfahrung noch Defizite sehen oder meinen zu sehen und Sorge haben, dass die Kinder dann ihr Leben nicht so richtig meistern. Aber hier gilt auch das Wort Nobody is perfect, keiner ist perfekt. Und manche Defizite sind auch nur in den Augen der Eltern vorhanden, weil ihnen die Kinder entwachsen sind und ihnen halt oft der Einblick in die Fähigkeiten ihrer Kinder fehlt. Ein kleines Beispiel, das wir mal gehört haben. Ein Priester ist in das Bischofsamt berufen worden und da kommt er dann zu sich nach Hause in seine Familie und seine besorgte Mutter fragt ihn dann unter anderem auch, ja, Josef, kannst du denn das überhaupt? Nun, er hat es hervorragend gekonnt, ja. Er ist mittlerweile gestorben. Aber wenn Sie als Eltern zurückschauen auf Ihre eigenen Anfänge, waren Ihre eigenen Eltern so ganz davon überzeugt, dass Sie alles richtig machen? Und finden Sie nicht im Nachhinein selbst Defizite oder Schwächen, die den Start manchmal etwas holprig gestaltet haben? Wir lernen ein Leben lang. Und die meisten stellen es, sagen wir es mal so, mit Gottes Hilfe eben doch so klug an, dass die Schwierigkeiten nur so groß sind, dass sie sie auch meistens meistern können. Darum würde ich sagen, bejahen Sie die Entscheidung Ihrer Kinder, wenn sie selbstständig werden. Melden Sie Ihre Bedenken an, wenn Sie sehen, dass etwas schief gehen kann. Aber sagen Sie das nur einmal. Es sei denn, es geht hier natürlich um kriminelle Entschlüsse. Ja? Und stehen Sie ihnen helfend zur Seite, wenn Ihre Kinder die Hilfe annehmen wollen. Aber halten Sie sich mit Ratschlägen zurück, wenn Sie nicht gefragt sind. Und vor allem, wenn Sie Ihre Enkel dann mal zur Betreuung bekommen, verwöhnen Sie Ihre Enkel, machen Sie es so, wie Sie es für richtig halten. Sie müssen den Eltern ja nicht immer alles erzählen. In einer Großelternrunde, wir sind ja mittlerweile auch Großeltern, in der wir jüngst beieinander saßen, hat ein schwäbischer Großvater einmal diesen Spruch geprägt für die Großeltern. Maul halten, aushalten, durchhalten. Das heißt also, wir wollen den Eltern, den Kindern ihre Freiheit geben. Wir ertragen es auch, wenn wir sehen, dass manches nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und wir halten weiter durch und glauben dran, dass Gott es zum Richtigen fügen wird.
Und stellen Sie sich darauf ein, dass Sie als alte Eltern von Ihren Kindern keine Hilfe einfordern können. Sie können sie darum bitten und freuen Sie sich, wenn Ihrer Bitte entsprochen wird. Dankbarkeit kann nicht befohlen werden. Sie muss in Freiheit von innen heraus, aus dem Herzen kommen.
Vielleicht abschließend noch ein Gedanke, der allgemein für das Handeln gilt, nicht nur für das Eltern-Kind-Verhältnis. Pater Kentenich hat einmal den Begriff vom organischen Denken und Handeln geprägt. Was meint er damit? Es gibt in jedem Organismus, gibt es, und eine Familie ist ein Organismus, typische Strukturen und Verhaltensweisen, die Gott, der Schöpfer, sie so hineingelegt hat. Und in diesem Organismus und diesen Organismus müssen wir auch beachten. Und wenn wir gegen diesen Organismus verstoßen, gegen diese Strukturen verstoßen, dann wird dieser Organismus seine Aufgabe schlecht oder gar nicht erfüllen. Ein Beispiel. Zu einer Familie gehören Vater und Mutter, zu denen die Kinder ihre jeweilige spezifische Bindung aufbauen. Wenn einer von beiden nicht mehr da ist, ergibt es einen Einbruch. Es kann zu Verformungen in diesem Organismus kommen. Heißt, die Kinder, kann sein, dass sie sich nicht mehr optimal entwickeln, wie wir das von ihnen vielleicht erwarten würden. Oder wenn die Eltern nicht mehr in dem Maß in der Familie präsent sind, wie es die Entwicklung der Kinder erfordert, dann wird es auch Auswüchse geben auf die Entwicklung der Kinder. Deshalb Eltern müssen sich immer wieder fragen, welche sind die Anforderungen des Organismus Familie an mich und wie werde ich ihnen gerecht? Und wenn sie diese Frage immer wieder versuchen, ehrlich zu beantworten und danach versuchen zu handeln, wird ihnen ihre Familie Freude bereiten. Und das will Gott uns durch die Familie schenken, nämlich Freude.
Und abschließend möchten wir Ihnen sagen, ganz egal, ob Sie mit Ihren Lieben gerade große Sorgen oder mehr Freude erleben, segnen Sie alle. Übergeben Sie sie der Gottesmutter und durch sie dem dreifaltigen Gott. Uns gibt das immer Vertrauen und Ruhe. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Vielen Dank an Sie, Maria und Josef Grandi, für Ihren Vortrag heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unser Thema war, wie verhalte ich mich als Christ gegenüber meinen Familienmitgliedern und was tue ich bei Konflikten? Im Katechismus Nummer 2214 bis 2231 wird eher abstrakt über den Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern und die Erziehungspflicht der Eltern gesprochen. Deshalb war es uns wichtig, heute in dieser Sendung auch viele praktische Beispiele zu hören, wie katholische Familien ihren Alltag gestalten. Wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, liebe Hörer, dann können Sie davon natürlich kostenlos eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt. Die Telefonnummer ist 08323 96 75120. Wenn Sie uns in Südtirol, in der Schweiz, Österreich, Luxemburg oder Liechtenstein zuhören, dann wählen Sie 0049 vor, dann geht es weiter mit 83239675120. Auch im Internet können Sie die Sendung anhören und herunterladen auf www.horeb.org in unserem Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Monika Bargett. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Familie Grandi, Ihnen noch einen gesegneten Tag und alles Gute.
Danke.
Auf Wiedersehen. Danke.